Ja, liebe Geschwister, heute am 4. Advent haben wir ein sehr schönes Thema. Und zwar, das Thema lautet heute Advent, Ankunft, Ankündigung, Kommen und Wiederkunft des Messias. Keine Angst, ich habe die Uhr im Blick, weil ich weiß, dass man über das Thema dann viel schreiben kann und viel reden kann. Und es ist ein Thema, wo man das vorbereitet, das ist jetzt schon länger gewesen. Aber es ging mir am Freitag auch so beim Thema, das vorbereitet habe und dann plötzlich gesagt hat, gut, jetzt höre ich auf, ne? Weil man könnte das erweitern und ewig darüber sprechen. Aber es soll in dieser Zeit jetzt hier abgehandelt werden, sozusagen. Ankündigung, Kommen und Wiederkunft des Messias. Zunächst etwas Allgemeines zu dem Thema, dann Teil 1, der verheißene Erlöser, das ist die Ankündigung, Teil 2, das erste Kommen und Teil 3, das zweite Kommen, die Wiederkunft. Ja, zunächst ein paar allgemeine Anmerkungen. Advent, ich denke, da sage ich euch nichts Neues, kommt vom lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Beziehungsweise vom griechischen Epaphaneia, was auch Ankunft, aber auch Erscheinung heißen kann. Ja, und es ist ursprünglich eine Vorbereitungs- und Fastenzeit zwischen dem 11.11. und dem 6.1. Ja, und der 6.1. war ja der ursprüngliche Weihnachtstermin. Das sind natürlich alles Dinge, die in der Bibel nicht vorkommen. Der Adventszeit, die Bibel kennt das nicht. Es ist sozusagen letzten Endes eine Tradition. Aber wir werden sehen, dass die Sache, was Advent bedeutet, die Bibel sehr wohl kennt. Die Bibel kennt auch kein Osterfest. Das heißt aber nicht, dass die Bibel nicht kennt, daran zu gedenken, dass der Herr auferstanden ist. Ja, also da müssen wir differenzieren. Trotzdem möchte ich zitieren, was es mit der Adventszeit auf sich hat. Das ist ganz interessant mal. Da steht in Wikipedia, die Adventszeit in der heutigen Form geht zurück auf das 7. Jahrhundert. Also da merken wir, dass es eben nicht einen biblischen Bezug letzten Endes hat. Oder zumindest nur indirekt auf das 7. Jahrhundert. In der römischen Kirche des Westens gab es zunächst zwischen 4 und 6 Sonntage im Advent, bis Papst Gregor der Große ihre Zahl auf 4 festlegte. Die 4 Sonntage standen symbolisch für 4000 Jahre, welche die Menschen gemäß kirchlicher Geschichtsschreibung nach dem Sündenfall im Paradies auf den Erlöser warten mussten. Also wir sehen hier, dass es durchaus auch natürlich einen biblischen Hintergrund hat. Auch wenn man es dann vieles abgewandelt hat, es ist bei Traditionen oft so, dass es entweder manchmal auch heidnische Hintergründe hat, dann manchmal auch eine Mischung daraus hat. Für uns entscheidend ist natürlich, was sagt die Bibel zu dem Thema. Aber ich wollte trotzdem am Anfang ganz kurz mal sagen, wo das herkommt. Also eine Vorbereitung und Fastenzeit zwischen dem 11.11. und dem 6.1. Und es ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Und in den letzten, ja auch noch Jahrzehnten war das teilweise ja so, dass man das in manchen Kreisen so gemacht hat, weil was ist am Heiligabend oder am 25. Januar? Ja, da gibt's gutes Essen zu Hause. Und da gibt's vielleicht auch mehr Essen als sonst. Und da macht es natürlich auch Sinn, sich da vorher ein bisschen zurückzunehmen. Und es ist einfach so auch, dass Fasten an sich ja nicht unbiblisch ist und dass Fasten auch immer die Bedeutung hat, sich auf etwas vorzubereiten oder sich irgendwie zu besinnen. So viel dazu. Wir kommen jetzt zum ersten Teil, wir kommen jetzt zur Ankündigung, also die Ankündigung des Messias, der verheißene Erlöser, Teil 1. Ja, die ursprüngliche Schöpfung war sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Man sieht es an den einzelnen Schöpfungstagen, wie dann die Bibel danach immer wieder beschreibt, dass der Herr das sah und es war gut. Gut steht er dort, ne? Note 2 wäre das ja. Und dann am Ende der Schöpfung sagt er aber sehr gut. Note 1, das heißt, es war fertig, es war perfekt, es war abgeschlossen. Aber diese sehr gute Schöpfung, wir wissen es, die wurde durch den Sündenfall kaputt gemacht, erlösungsbedürftig. Und seitdem ist der Mensch mit Gott nicht mehr im Frieden, sondern in einem Kriegszustand. Ja, man muss das so hart sagen, es gibt keinen neutralen Platz. Man kann nicht sagen, ich bin Gott weder verbunden, noch hasse ich ihn, ich bin neutral. Nein, das gibt es nicht bei Gott, sondern entweder ist man mit ihm versöhnt oder nicht. Also die Menschheit, der Mensch selber befindet sich im Kriegszustand mit Gott und er sehnt sich aber nach Frieden. Ich denke, das ist bei jedem Menschen so. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der sich nicht in irgendeiner Weise nach Frieden im Herzen zum Beispiel sehnt. Und das Alte Testament, Jetzt kann ich mich jetzt nicht auf die Zahl genau festlegen, aber man geht davon aus, die enthält etwa 330 Prophetien auf Jesus hin. Ja, auch versteckt manchmal, wo man es jetzt so indirekt durchliest, aber etwa 330 Prophetien. Wenn man dann wirklich ins Detail geht, würde man sicherlich noch mehr Andeutungen finden. Und das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, bereits im Alten Testament war das ja klar, dass es einen Erlöser geben muss, ansonsten geht das alles in den Bach runter. Und genau am Anfang, das ist heute die erste Bibelstelle und ihr könnt die mit aufschlagen. Ich werde auch trotzdem nicht so lange warten, weil sonst dauert es zu lange, sondern werde es dann gleich immer vorlesen. Das müsst ihr nicht, aber ihr könnt das mit aufschlagen, es sind recht viele Stellen, aber ich möchte es trotzdem dann sofort immer lesen gleich, sonst dauert es zu lange. Die erste Stelle ist 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten oder zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder die Ferse zermalmen. Das ist die erste Prophetie in der Bibel auf Jesus hin. Man nennt es auch das Proto-Evangelium, das erste, der Prototyp sozusagen. Die Feindschaft zwischen dir und der Frau, das ist der Teufel gemeint, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er, der Same der Frau, er wird dir, dem Teufel, den Kopf zertreten, also ihn besiegen letzten Endes. Du wirst ihn aber in die Ferse stechen, also es wird auch ein Schmerz geben. Es wird auch ein Erlösungswerk sein, was wehtut für den Erlöser. Das wissen wir ja. Ja, und auch im 1. Mose, Kapitel 22, Vers 18, heißt es nochmal, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. In deinem Samen. Der Same, das ist ein Begriff, manche haben das auch anders einfach übersetzt, mit Nachkomme. Das ist damit letzten Endes gemeint. Ja, und dann, ihr kennt das sicherlich auch, die Geschichte von Bileam in 4. Mose 24. Da heißt es, 4. Mose 24, Vers 17a, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein Stern, auch dieser Begriff in der Weihnachtszeit, ein biblischer Begriff sozusagen. Ja, also wir sehen hier, die Bezüge sind auf alle Fälle da. Wir haben ja auch Geschwister unter uns, die Sterne anfertigen. Ja, gehört, wir wurden heute einen bekommen. Freue ich mich. Ja. Ja, und das mit dem Same, was ich vorhin vorgelesen habe, das ist ja auch dem Abraham gesagt. Ja, diese Verheißung, dieser Bund. Ja, und dann finden wir viele andere Dinge noch, die wir jetzt nicht alle behandeln können. Aber ein Prophet, der sehr viel prophezeit hat, eigentlich der größte Prophet, auch der, der ja das Heilshandeln Gottes am umfassendsten darstellt, ist der Jesaja. Und der prophezeite so etwa 700 vor Christus, also 7 Jahrhunderte davor. Und in Jesaja gibt es verschiedene Stellen, die auch das zweite Kommen schon beinhalten, aber auch das erste Kommen. Ich lese mal aus Jesaja 59, Vers 20. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Ein Erlöser, hier steht, für Zion und für Jakob. Also auch schon erstmal eine Eingrenzung. Es bezieht sich hier nicht auf die ganze Welt, sondern auf das Volk Israel. Auch die Jungfrauengeburt wird angekündigt, und zwar in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Die Jungfrau wird schwanger werden. Es gibt Bibelübersetzungen, die haben junge Frau daraus gemacht, weil das Wort, was dort steht, in der Ursprache auch junge Frau heißen kann. Aber da gibt es ja auch Parallelstellen und die Bibel, die legt sich mit der Bibel aus. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 1 wird darauf Bezug genommen. Und im Griechischen wiederum, da gibt es zwei Begriffe für Jungfrau und junge Frau. Da wird es unterschieden. Und im Griechischen steht genau in Bezugnahme das Wort für Jungfrau. Also damit ist das auch geklärt und deswegen ist die Übersetzung dort Jungfrau in Jesaja 7, Vers 14. Lasst euch da nicht hinters Licht führen von bibelkritischen Büchern oder so. Es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass es eine wirkliche Jungfrau war, dass nicht eben zwei Menschen sozusagen die Quelle waren, sondern dass Gott letzten Endes dahinter steht. Dass es Gott sozusagen ist, der hier Mensch wird. Ja, dann wird auch der Geburtsort genannt. Auch 700 vor Christus. Und zwar Micha 5, Vers 1. Sind sicherlich Dinge, die ihr alle Weihnachten oft schon gehört habt. Das macht aber nichts. Wir wollen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Das dürfen wir nicht vergessen. Dort steht, Micha 5, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ja, und auch die Bibelkritik, die hat ja gesagt, ja, manches ist dann im Nachhinein, das kann man dann so auslegen, was dann passiert ist, aber es ist schwierig, etwas zu beeinflussen, und zwar den Geburtsort. Also das könnte ja keiner von uns beeinflussen. Wie soll das gehen? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich würde gerne in Stolberg geboren sein oder so. Also da hat man keinen Einfluss drauf. Ne? Man kann Dinge vielleicht, wo man weiß, da, das wurde jetzt gesagt, ich versuche das jetzt irgendwie da rein zu interpretieren, aber beim Geburtsort wird es schwierig. Ja, und dann hat man gesagt, na gut, okay, die Schriften, die sind aber nicht echt, die sind später erst entstanden. Ja, und da war ja dann das berühmte Qumran, die Qumran-Rollen, wo man dann Jesaja-Rollen gefunden hat, große Teile aus Jesaja, und die einfach älter waren, die vor Christus schon sozusagen geschrieben wurden. Also auch wirklich ein wissenschaftlicher Beweis, ein archäologischer Beweis für die Echtheit der Bibel. Ob wir das jetzt brauchen als Christen oder nicht, sei dahingestellt. Ja, für unseren Glauben brauchen wir das vielleicht nicht unbedingt, aber es ist trotzdem eine schöne Sache, wenn sich wirklich auch Wissenschaft, wenn Wissenschaft die Bibel bestätigt. Es gibt ja da viele Beispiele, wo das genauso der Fall ist. Zum Beispiel, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Ne? Das hat sich dann auch später erst herausgestellt. Das wusste man nicht und man hat sich darüber lustig gemacht über solche Stellen. Aber man hat es dann gemerkt, dass es so ist. Auf eine andere Art und Weise jetzt sicherlich wie bei anderen Tieren. Aber man kann das so wirklich sagen. Dann, was auch interessant ist, Hosea 11. Der Hosea auch etwa 700 vor Christus. Und dort steht kurz und knapp im ersten Vers dieses Kapitels die Flucht nach Ägypten angekündigt sozusagen. Und dort heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also auch die Flucht, wo Herodes ja die Kinder töten wollte, die wird hier schon beschrieben. Da gehen wir jetzt nochmal weiter zu Sacharja. Der wirkte etwa 520 vor Christus. Hat auch einige Prophetien auf Jesus hin. Zum Beispiel Kapitel 3, Vers 8. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross, hebräisch Zemach genannt, kommen. Der Knecht, der Gottesknecht, der Herr Jesus, wird ja als Spross bezeichnet. Dann gibt es ja auch die Stelle, wo vom Reis die Rede ist. Da ist ja das Lied dann auch entstanden. Es ist ein Reis entsprungen. Na, man hat dann draus gemacht, ein Ros entsprungen. Original steht dort Reis. Es ist ein Reis entsprungen. Das bezieht sich darauf. Also auch Weihnachtslieder haben manche zumindest einen Bezug zur Bibel. Ja, gibt auch andere, wie alle Jahre wieder. Also das passt nicht ganz biblisch. Weil der Herr Jesus kommt nicht alle Jahre wieder, aber das eben hier stimmt. Ja, dann auch nochmal Sacharja, ganz leicht zu merken. Das Wichtigste wird vorausgesagt, und zwar der Friede mit Gott. Das ist das Entscheidende. Das wird vorausgesagt. Erst nochmal Sacharja 9, Vers 9. Dort steht, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also so genau. Ja, das ist ja dann auch beim Einzug in Jerusalem passiert, dass der Herr Jesus auf einen Eselsfüllen eingeritten kam. Und als ein König, wir wissen es dann später, kurz danach, wurde er gekreuzigt. Aber beim Einritt wurde ihm gehuldigt. Und es ist hier die Rede von Zion und Jerusalem, also auch hier noch eine Eingrenzung auf Israel. Ja, und dann Jesaja 9, Vers 5, das ist dieser Friede. Das ist ja das Entscheidende. Ja, das haben wir ja am Anfang gesagt, der Mensch befindet sich im Kriegszustand mit Gott und sehnt sich nach Frieden. Und dieser Friede, der wird hier beschrieben. Ja, Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, das meine ich, Friedefürst, also der, der Frieden bringt, das ist der Herr Jesus. Und dann noch eine letzte Stelle, Jesaja 57, Vers 19, auch da, Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ja, ich will es heilen. Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, und da sind wir schon mit drin, ja, die Nahen, das ist Israel, und die Fernen, das sind wir, die Heiden, Heide, das ist das, was draußen ist, auf der Heide, außerhalb der Stadt, ja. So hat es der Roger Liebe mal gesagt, die Heide, die Heiden, die sind draußen, die waren nicht mit in diesem Bund. Aber jetzt sind sie drin. Und hier auch schon im Alten Testament, 700 vor Christus, ein Hinweis darauf. Also es ist nicht so, dass Gott versucht hat, mit den Juden praktisch Versöhnung zu machen und es hat nicht geklappt und naja gut, okay, dann hat er sich den Heiden zugewandt. Nein, es war bereits in seinem Plan vorhanden. Der Herr Jesus, Gott lebt außerhalb der Zeit und dadurch ist er auch nicht gebunden an diese Dinge hier und er hat es bereits vor Grundlegung der Welt geplant. Er wusste ja, wie es ausgeht. Ja, wir hätten das ganz anders gemacht. Er hätte das gar nicht machen müssen. Also nach dem Sündenfall hätte er sagen können, ihr habt es nicht verdient, und das wäre gerecht gewesen. Er hätte sagen können, Schluss, aus, vorbei, ich brauche euch nicht. Und er hat uns auch nicht gebraucht. Aber der Herr Jesus, Gott ist Liebe und er hat sich dahin gegeben und das wird im Alten Testament verheißen, der verheißene Erlöser. Den Juden, den Nahen und den Fernen uns. Ja, und wir haben es gelesen jetzt gerade, es gibt sehr viele Hinweise durch solche Begriffe wie Erlöser. Erlöser. Es ist ein Erlöser, dieses Wort, es löst sich etwas. Ja, es geschieht Freiheit. Ja, also wenn ihr Schuhe anhabt, im Sommer ganz dicke Schuhe vielleicht, die noch sehr zugebunden sind oder so, dann ist das ja eine Befreiung, wenn man die aufmachen kann. Wenn das gelöst wird, ne? Die Riemen der Schuhe und wenn man die ausziehen kann, wenn es warm ist, das ist eine gewisse Befreiung. Es wird etwas erlöst. Es gebunden war vorher, ne? Die Schuhe sind zugebunden. Es drückt ihn zu. Ja, oder bei Hosen zum Beispiel, also mir geht das so, warum auch immer, dass ich lieber Jogginghosen anhabe und nicht so diese Enge und so. Also es wird was gelöst und man ist dann einfach, es ist eine Befreiung, ne? Irgendwie eine Entspannung auch. Ist doch was Schönes. Und der Gesalbte, das haben wir gelesen, der Gesalbte, das heißt ja Messias. Messias heißt ja der Gesalbte. Und wer wurde gesalbt? Könige im Alten Bund. Also es ist auch der König. Und mein Sohn, das ist auch so ein Begriff, der hier vorkommt. Mein Sohn. Der ein Sohn ist uns gegeben. Und Gott sagt, mein Sohn. Also es ist nicht irgendjemand. Es ist nicht Maria und Josef, die ihn gezeugt haben, sondern es ist der Heilige Geist, der sich in Maria sozusagen den Herrn Jesus gezeugt hat. Als Mensch. Ja, also Jesus war ja präexistent, aber wo er Mensch wurde. Ja, so viel zum ersten Teil der verheißene Erlöser. Wie gesagt, man könnte das noch weit fortführen. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Büchertisch habe. Der verheißene Erlöser von Roger Liebig, das Buch, wo ganz viel da nochmal in einem Taschenbuch, sehr schön gemacht, wo ganz viel da aufgezählt wird. Und es ist auch eine Stärkung für uns. Ne? Eine Freude, eine Stärkung, wenn wir das lesen, dass das alles eingetroffen ist. Ja, Teil 2, das erste Kommen. Es gab dann eine Situation, die ist ganz, ganz schlimm. Und zwar, es gab zwischen Malachi und Johannes dem Täufer etwa 450 Jahre Schweigen. Schweigen. Da war nichts. Ja, wie schwer ist das, wenn man ja, Gott als den Schweigenden wahrnimmt? Es ist so, wenn Gott Gericht übt, ist es schlimm. Das ist kann hart sein, aber dann macht er noch was. Ja? Aber wenn er schweigt, dann ist es gefährlich. Das ist ja auch in einer Beziehung so. Sei es in einer Ehe. Ja? Wenn sich noch gestritten wird, das ist nicht schön, wenn man sich streitet, sicherlich. Aber es ist immerhin noch, sind Emotionen noch da. Ja? Und auch Psychologen, Psychiater sagen dann immer, wenn nichts mehr da ist, wenn nicht mehr gesprochen wird, ist es noch viel schlimmer. Man hat sich dann nichts mehr zu sagen. Also es kommen auch keine negativen Emotionen, sind ja nicht schön negative Emotionen, aber dann kommt gar nichts mehr. Ignoranz, das ist schlimmer. Oder eine ganz böse Strafe, auch bei Kindern. Ja. Das machen manche, ich könnte es natürlich gar nicht, bin ein ganz anderer Typ, ich muss reden. Aber manche können das, ich würde es zerreißen, dass man die Kinder straft, einfach mit Schweigen, dass man sie ignoriert. Das ist ganz schlimm, ja, wenn man sie straft, wenn man sie anschreit oder so. Das sind alles Dinge, die sind vielleicht auch nicht immer ideal, manchmal muss es sein, aber man macht dann, versündigt sich sicherlich auch als Erzieher oder so. Aber das ist noch was anderes. Aber wenn man schweigt, das sollte man nicht machen. Ja? Also mit Unaufmerksamkeit die Kinder strafen, das ist ganz gefährlich. Und das sind Verletzungen, die schlimmer sind als körperliche Verletzungen, die seelischen Schäden. Und hier war diese Zeit des Schweigens. Ja, Gott hatte gerichtet. Gott hatte auch andere Völker geschickt. Er hat die Juden verschleppt. Nicht, weil er sie hasst, sondern weil er sie erziehen wollte, weil er sie liebt. Ihr könnt das auch auf heute übertragen, dass auch Gott noch spricht, wenn er straft. Aber hier ist Schweigen. Und das ist hart. Aber auch hier gibt's Hoffnung. Und zwar in Malachi 3, Vers 1, also Malachi, das letzte Buch im Alten Bund. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Der Bote. Wer ist das? Das ist der Johannes. Der Täufer. der Wegbereiter für Jesus. Der Wegbereiter, beziehungsweise der, der das Volk vorbereiten soll auf die Ankunft. Ja, wir reden heute über Ankunft, Advent, Vorbereitung, Erwartung. Und Gott lebt außerhalb der Zeit, aber er hat Einfluss darauf und er bestimmt den Zeitpunkt, wann das passiert. Also wann auch dieses Schweigen zu Ende ist. Dazu Vers, den müsst ihr euch alle merken, Galater 4, Vers 4, ist auch leicht zu merken, Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also alter Bund, unter das Gesetz getan. Die Evangelien sind heilsgeschichtlich noch alter Bund. Aber wichtig, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, also er wird aktiv. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Geboren von einer Frau, auch hier haben wir wieder die Jungfrauengeburt. Ich hatte vorhin schon gesagt, die wird auch nochmal speziell in Lukas 1 erwähnt. Und zwar heißt es dort, Kapitel 1, 26 und 27, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also hier steht es zweimal dort, dieser Begriff für Jungfrau. Aber auch im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Ja, und wir haben es auch schon angedeutet, der Herr Jesus kam zunächst, obwohl er nämlich natürlich den Plan schon hatte, dass es der ganzen Welt galt. Er kam zunächst zu seinem Volk Israel, aber leider die meisten Juden lehnten ihn ab. Die Masse lehnte ihn ab. Ja, die Masse. Und zwar in Matthäus 15, Vers 24, da sagt er sogar speziell, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, das klingt ja erst mal hart. Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie anders zu verstehen. Das ist schon wirklich erstmal nur so gemeint, dass er zunächst ja, dafür gekommen ist. Aber wie bereits angekündigt, es ging Gott letztendlich natürlich um alle Menschen. Und auch die Rolle Israels war ja nicht die Rolle des Selbstzweckes, sondern es ging auch da schon im Alten Testament darum, dass sie ein Licht für die Heiden sein sollten, sagt die Bibel. Ein Licht für die Heiden. Also Gott hat das Volk auch schon benutzt dafür. Aber wir wissen es, wie groß das Versagen war, dass sie das ganz selten nur waren, dieses Licht. Es gab auch mal Zeiten, wo sie das waren, aber es gab auch Zeiten, und die waren in der Mehrheit, diese Zeiten, das ist die großen, die vielen, vielen Jahrhunderte, wo sie das überhaupt nicht waren. Und ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber wie sieht das denn bei uns auf? Das fällt mir jetzt ein. Was ist bei uns? Ich sage mal, wir sollen ja auch ein Licht sein. Ja? Wir sollen als Gemeinden ein Licht sein, wir sollen als einzelne Personen ein Licht sein in dieser Welt. Ja, und erfüllen wir das? Oder versagen wir da auch oft? Ja, wie werden wir als einzelne Personen, wie werden wir als Gemeinden wahrgenommen in dieser Welt? Ja, machen wir dasselbe? Haben wir ein Profil? Haben wir vielleicht auch unpopuläre Positionen, die wir vertreten, die nicht in diese Zeit passen? Oder sind wir angepasst? Das ist eine Frage, die sich zu jeder Zeit natürlich stellt in der Gemeinde. Und jeder natürlich auch für sich selber die Frage beantworten muss. Bin ich ein Licht in dieser Welt? Ja, und Friede, das ist dieser Kernpunkt, ne, von Anfang an, ihr könnt euch erinnern, Friede, das Gegenteil von diesem Kriegszustand, der ist möglich. Das ist das Schöne. Und das ist diese Stelle, die ihr alle kennt, Lukas 2, Vers 14, die Weihnachtsgeschichte sozusagen, die aber nicht nur zu Weihnachten aktuell ist, sondern 365 Tage im Jahr, wo es heißt, verschiedene Übersetzungen, Lukas 2, 14, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Oder auch übersetzt, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre, Herrlichkeit und Friede auf Erden. Friede auf Erden, er verkündigt uns eine große Freude. Eine Freude, ja, eine Freude, das brauchen wir doch jetzt. Wir sollen uns freuen, wir dürfen uns freuen, dass der Herr Jesus gekommen ist und dass dieser Friede möglich ist. Und dieser Begriff Friede, der wird als Grußwort in vielen Briefen, auch beim Paulus vor allen Dingen, verwendet. Am Anfang oder am Ende auch, wo es heißt, Friede von Gott, unserem Vater, oder Friede sei mit euch. Diese Begriffe kommt ganz oft in der Bibel vor. Und noch zwei Stellen, bevor wir dann zum letzten Teil schon kommen. Der Erlöser, was bringt er? Erlösung, logisch. Der Erlöser bringt Erlösung. Der Zacharias, sein Lobpreis in Lukas 1, Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Erlösung bereitet. Oder ganz bekannter Vers, Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Erlösung durch sein Blut und danach dann werden wir das Brot brechen, werden Abendmahl feiern und an diese Tatsache gedenken. Wenn wir über Weihnachten reden, dann geht es nie ohne Karfreitag. Der Herr Jesus ist gekommen als Kind in die Welt. Natürlich, aber warum ist er denn gekommen? Um Erlösung zu bringen. Also Weihnachten, die Krippe ohne das Kreuz, ist eine halbe Sache. Es zielt die ganze Zeit auf die Erlösung. Ja, jetzt Teil 3. Das zweite Kommen, die Wiederkunft. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus als der Messias angekündigt wurde. Wie gesagt, über 300 Mal mindestens im Alten Testament. Wir haben gesehen, wie er dann wirklich gekommen ist, wie sich vieles erfüllt hat vor rund 2000 Jahren. Ganz konkret in Bethlehem, ganz konkret in einer Krippe, in einem Stall, in einer Höhle, besser gesagt. Es hat sich ganz vieles exakt erfüllt. Und der Werner Gitt hat es ja mal ausgerechnet, wie viele Prophetien es in der Bibel gibt und wie viele Prophetien eingetroffen sind und wie viele noch ausstehen. Und wir glauben als Christen, dass, weil wir wissen, dass so vieles eingetroffen ist, auch das noch eintreffen wird, was noch prophezeit ist, was noch ja, Zukunft ist für uns. Vielleicht auch baldige Zukunft. Ich denke, es treffen auch jetzt gerade in dieser Zeit Dinge ein, die die Bibel vorausgesagt hat. Wir leben in dieser Endzeit. Ja, ich weiß, das hat man schon oft gesagt. Ich habe auch ein Buch hier vom Luthers Endzeit. Das ist sehr interessant, wie Luther darüber gedacht hat. Wie er sich seine Situation vorgestellt hat. Und ich weiß, dass es auch in den Kriegen schon so war. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Auch in den Ländern, wo Verfolgung ist. Man hat schon viel über diese Zeit geredet, dass man sagt, es ist bald vorbei. Und ja, dann war es eben immer noch nie vorbei. Und dann hat man vielleicht auch den Mut verloren und hat gedacht, naja, jetzt ist er doch nie wiedergekommen. Auch gerade 2000 rum, Jahr 2000, haben das ja viele auch in einer übertriebenen Spekulation einfach immer wieder gesagt. Aber das wussten wir ja nicht. Wir wissen auch bis heute nicht die Zeit und die Stunde. Aber trotzdem sollen wir wachsam sein, wir sollen aufmerksam sein und eben Ankunft erwartend. Und da steht das Wort Warten drin und Warten hat auch was mit Wachsamkeit zu tun. Also wir dürfen jetzt nicht, weil auch manche vielleicht auch falsche Dinge dann auch ausgelegt haben oder auch über spekuliert haben, leider auch in den Sekten zum Beispiel Jahreszahlen ausgerechnet haben, das dürfen wir nicht, dass wir dann von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht. Die Zeiten verdichten sich, die ganzen Zeichen verdichten sich und wir haben jetzt auch eine ganz andere Situation als noch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Da war vieles eher trotzdem noch regional und nicht global. Und das ist, denke ich, ein Unterschied, dass vieles jetzt einfach kaum noch Menschen gibt, die es nicht betrifft. Also es ist eigentlich jeder eingeschlossen. Ja, es ist noch nicht ganz so weit. Es gibt sicherlich noch in Afrika gewisse Gebiete oder im Dschungel, im Amazonasgebiet, wo doch noch eine gewisse Abschottung ist. Aber da fehlt wirklich nicht mehr viel. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung, der wirklich da noch komplett abgeschottet ist. Aber 99, was weiß ich, wie viel Prozent sind einfach jederzeit eigentlich erreichbar an jedem Ort der Welt. Ja, das zweite Kommen, die Wiederkunft. Auch diese wird im Alten Testament schon angekündigt. Vieles, wie gesagt, durchdringt sich auch in der Prophetie. Und es gibt auch Prophetien, in der beide Kommen gleichzeitig enthalten sind. Zum Beispiel Jeremia, hat man heute noch nicht, Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Also hier haben wir den Spross, den Reis sozusagen, ne? Es ist ein Roh, es ist ein Reis entsprungen und gleichzeitig haben wir aber hier einen König, der regieren wird. Und das war noch nicht bei Jesu ersten Kommen der Fall. Das liegt erst noch in der Zukunft. Also im Alten Testament, ihr kennt das Bild sicherlich, das haben schon viele auch benutzt, dass es eben so ist, als wie wenn man schaut, ne, von einer Berghöhe oder so, ne, in den Alpen, und man sieht die einzelnen Berge sind wie Zeiten, die sich dann erfüllen, und dazwischen sind dann die Täler, aber die sieht man nicht. Die sind dazwischen, und keiner weiß, wie lang diese Täler sind. Also so kann man sich das vorstellen, und die Propheten, die hatten diese Sicht, und haben Dinge prophezeit, von denen sie wahrscheinlich selber nicht gewusst haben oft, was sie da prophezeien, weil Gott hat es ihnen ja eingegeben. Zum Beispiel auch Psalmen, die der Herr Jesus dann gebeten hat am Kreuz, zum Beispiel Psalm 22, wo der David seine Situation schildert. Aber was schon mehr ist als nur die Situation vom David, und ihm war das sicherlich dann nicht bewusst, dass er ganz konkret da prophezeit. Also das haben wir in der Bibel oft. Und eben auch zeitlich, dass sich das durchdringt. Ich lese mal noch ein paar Verse, weil vorher, bevor das passiert, bevor der König regieren wird, wird es nochmal unangenehm. Und das ist jetzt der Zustand natürlich. Es ist nochmal unangenehm, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Das merken wir, das verschweigen wir natürlich auch nicht. Ich möchte dazu ein paar Verse lesen aus Matthäus 24, ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Dort steht Terrorismus, das Wort für Terrorismus, kommt einmal nur der Bibel vor, Kriegsgerüchte. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Ja, wie aktuell. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wie aktuell, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, also noch eine positive Sache. Am Anfang eher negative Sachen, die wirklich auch vieles beschreiben. Sicherlich auch zu anderen Zeiten. Ne? Ich will das jetzt nicht alles sagen, es ist nur jetzt. Das wäre übertrieben. Aber wir erleben das ja auch. Die Liebe wird erkalten. Und dort ist die Form, die dort steht, es sind Christen gemeint, ne, diese Liebe. Die wird erkalten. Das ist traurig. Und natürlich auch hier selber. Ne? Ich sage, ja, ich natürlich, ich, mir passiert das nicht. Also ich liebe natürlich alle. Nein, also muss jeder sich natürlich auch in der eigenen Nase fassen. Ne? Aber man merkt es einfach, man spürt es und es ist sehr, sehr, sehr traurig eigentlich, ne? Dass die Liebe erkaltet. Das sind aber die Wehen. Das sind die Wehen. Und was passiert bei Wehen? Wie entstehen Wehen oder beziehungsweise wie entwickeln die sich? Jo, zwei Dinge sind charakteristisch. Bei den Wehen, wir haben ja hier hinten eine, die da Expertin dafür ist, für dieses Thema. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber jetzt auf die Endzeit bezogen. Die Ausschläge werden heftiger und die Abstände kürzer. Ja, es wird schneller alles, ne? Die Abstände werden immer kürzer. Also es ist nicht jetzt, dass man sagt, jetzt alle 10 Minuten mal was oder 5 Minuten, es wird immer kürzer. Und dann reduziert sich das zunächst und dann aber auch die Ausschläge, also die Heftigkeit. Und das ist das, was die Bibel beschreibt. Ja, das beschreibt diese Zeit, dass es immer schneller wird, immer schneller und auch extremer. Das kommt vorher, da müssen wir leider durch. Wie weit? Anderes Thema, aber wir müssen, ein Teil, denke ich, schon durch. Wir sind ja auch schon drin, also wir erleben es ja. Die Wehen. Die Wehen sollen uns ja nicht nur zeigen, wie schlimm alles ist, sondern die sollen uns natürlich auch letzten Endes zeigen, dass der Bräutigam vor der Tür steht. Das ist ja was Positives. Das hat der Robby vorhin auch in der Einleitung kurz angedeutet. Das Negative ist ja teilweise auch was Positives, weil wir wissen, unser Herr kommt, am Ende steht Sieg. Aber zunächst steht hier die Verführung an erster Stelle. Das ist der erste Punkt, das ist die erste Kennzeichnung, die hier genannt wird vom Herrn Jesus selber. Es steht auch in Matthäus 13 und Lukas 21, habt Acht, dass euch niemand verführt. Also nicht unbedingt Verfolgung, sondern Verführung. Oder auch 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wo es heißt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuvor der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also da muss kommen dieser Antichrist, wie er auch heißt, oder Gesetzlose. Wir lesen von Kriegen, haben wir gerade gesehen, von Unruhen, von Hungersnöten, auch von Seuchen, ne, auch sicherlich noch von ganz extremen Seuchen mit Sterblichkeitsraten von 30% oder so, ich weiß es nicht. Also die richtige, krasse Seuchen, richtig böse Seuchen. Erdbeben, Verfolgung, Hass, Gesetzlosigkeit und Liebe. Und, ein Punkt noch, da stand jetzt hier nicht drin, an anderer Stelle, Ratlosigkeit. Ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Kennzeichen. dieser Zeit Ratlosigkeit. Ja, und wenn Ratlosigkeit ist, ja, da brauchen wir einen Ratgeber. Ja, Jesus brauchen wir ja nicht, sagt die Welt. Ja, und da wird der Antichrist kommen und der wird Rat geben. Der wird Ordnung machen. Also der Antichrist, der wird nicht jetzt hier noch mehr Chaos anrichten, der wird erstmal alles schön ordnen. Und dann denken vielleicht auch, müssen wir dann auch aufpassen, dass man auch jetzt haben wir Ruhe wieder, es ist wieder Demokratie, es ist wieder Grundrechte, sind wieder da. Wunderbar. Ja, also ich, das heißt nicht, ich bin nicht der Meinung, dass es unbedingt so kommen muss, dass jetzt alles immer schlimmer wird, immer enger erstmal, dass man sagen kann, jetzt werden die Christen verfolgt, die kriegen alle einen Chip oder irgend sowas. Na, auch kann man alles nicht ausschließen jetzt, aber ich schließe gar nichts mehr aus mittlerweile. Aber es ist jedenfalls so, dass es nicht unbedingt so sein muss, sondern dass einer kommt, der sagt, alles okay, alles gut. Ne? Und das ist ja die Verführung. Die Verführung ist ja nicht, wenn man merkt, es wird immer enger alles und so, sondern die Verführung ist ja gerade, wo man es nicht merkt. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, nicht dieser Wunderrat, sondern ein anderer Rat. Ein anderer Ratgeber. Also ein Ersatz. Der Antichrist ist ja Ersatz sozusagen, ne? Anstelle von. Aber wir sehen das auch schon seit einigen Jahrzehnten, die Sammlung Israels. Auch Prophetien, zum Beispiel Hesekiel, den hatten wir heute auch noch nicht, der dritte große Prophet. Hesekiel gibt ja drei große Propheten, Jesaja, Jeremia und Hesekiel und 12 kleine. Ja, und der Hesekiel in Kapitel 36, Vers 24, der sagt, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Was ist aber unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Egmont Brill hat darüber mal gesprochen, hat gesagt, Kopf hoch steht dort. Ne? Kein billiges Kopf hoch, das wird schon. Das nicht, halt Ohren steif, sondern wirklich, schaut auf. Auf wen? Auf den Herrn Jesus, auf den endgültigen Erlöser. Auf den Rat, auf den echten Rat, auf den, der wirklich jedes Problem lösen kann, auch in unserem Leben. Wie denken wir über Gott? Das habe ich auch manchmal gedacht. Oh jetzt, oh, ich bei mir selber. Na, geht bestimmt vielen zu. Wir denken oft zu gering von Gott. Na, in der Praxis, in der Theorie ist das alles klar. Ne? Wir beten ihn an, wir halten Gottesdienste, wir singen Lieder, großer Gott. Oder wir preisen dich, wir rühmen deine Majestät. Alles theoretisch schön, aber wie sieht es in der Praxis denn aus? Wie denken wir denn über Gott? Ist es wirklich der endgültige Erlöser, der den Sieg bringt? Glauben wir das noch? Ja, und er kommt, siehe Matthäus, Markus, Lukas, Daniel, Saraja, in Macht und Herrlichkeit. Ja, also er kommt nicht mehr in der Krippe. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Lukas 21, 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Oder Saraja 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Also hier passieren Dinge. Na, wie bei der Kreuzigung auch, sind auch Dinge passiert, es dauern sich Gräber auf. Immer an diesen entscheidenden, sag ich mal, Wendepunkten in der Geschichte, in der Heilsgeschichte passiert auch was, wo wirklich Gott eingreift, ganz konkret in ja, geologische Prozesse. Erdbeben zum Beispiel hier. Ja, und auch Israel wird ihn erkennen, jetzt endlich. Saraja 12, Vers 10. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Prophetie. Saraja. 500 vor Christus etwa. Und noch zwei Verse heute. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann steht noch hier, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, damit sollen wir uns gegenseitig auch in dieser Zeit trösten. Und noch ein letzter Vers heute, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, unser Pass, unser Ausweis ist im Himmel. Wir haben sicherlich auch einen Ausweis, wo wo drin steht, wo wir wohnen, ganz konkret. Wir haben auch einen Ort, wir haben auch einen Platz in dieser Welt. Natürlich, wir wollen auch nicht Weltflucht betreiben. Ja, die, die das gemacht haben, die Mönche zum Beispiel, haben nicht gemerkt, dass sie ihre Welt letztlich ja am Herzen haben. Die haben sie also mitgenommen sozusagen. Und bei Luther war das ja dann eine bittere Erkenntnis, dass es eben immer schlimmer wurde. Nein, das nicht. Das, denke ich, ist nicht gut. Keine Weltflucht, aber einfach ein Blick auf Jesus, dass wir letzten Endes wissen, unser Ziel ist nicht im Hier und Jetzt. Unser Ziel, wir leben im Hier und Jetzt, aber unser Ziel ist ein anderes. Unser Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie das ist für einen Ungläubigen, ja, der dieselbe Situation erstmal ist wie wir vielleicht, ganz praktisch, ne, was Arbeit betrifft, was Krankheit betrifft, was andere Probleme betrifft, wie es denen gehen muss. Es muss schrecklich sein. Ne? Ich weiß nicht, da ist dann wirklich echte Verzweiflung. Ne? Haben Sie heute gehört, Verzweiflung kann kommen, aber wir dürfen nicht stehen bleiben da. Sondern wir haben Hoffnung. Wir haben eine ganz andere Hoffnung. Wir brauchen auch keine Angst haben. Ja? Angst, Sorge ist fast genauso schlimm wie Sünde, hat mal jemand gesagt. Und einer freut sich natürlich da, wenn wir sündigen, aber auch wenn wir uns sorgen. Da freut sich einer. Dem wollen wir doch keinen Gefallen tun. Ja, wir brauchen uns nicht sorgen. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich fasse zusammen. Wie sich das erste Kommen Jesu erfüllte, so wird sich auch das zweite genauso erfüllen, wie es vorausgesagt wurde. Lasst uns einfach bereit sein, um unserem Herrn Jesus zu begegnen. Bei allem Wirren unserer Zeit wollen wir auf ihn blicken und uns nicht verrückt machen. Wir wollen wachsam und nüchtern bleiben und als Salz und Licht in diese dunkle Welt hineinleuchten. Und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es da offene Türen. Ich verweise nur auch auf die Kalender. Das ist eine gute Möglichkeit. Jeder Mensch braucht das Licht der Welt. Jesus Christus, er ist der wahre Friedefürst. Er schafft echten Frieden im Herzen der Menschen. Ja, und das soll uns begleiten in diesen kommenden Tagen, auch in dieser Woche jetzt, in dieser Weihnachtswoche. Das wünsche ich mir ganz sehr auch für mich persönlich. Karl Hermann sagte immer, da darf man egoistisch sein. Ja, dass man diesen Frieden hat. Aber ich wünsche mir es natürlich auch für jeden Einzelnen von euch. Amen. Wollen wir gemeinsam uns erheben und beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, habe Dank, dass wir wissen dürfen, du bist unsere feste Burg. Du bist derjenige, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können. Wir können uns nicht auf Menschen verlassen, sie irren. Sie sind unsicher, instabil, auch wir selber oft. Aber auf dich können wir uns verlassen und auf dein heiliges und kostbares Wort. Es ist das Aktuellste, was es gibt. Kein Buch ist aktueller als dein Wort. Und Herr, wir haben Dinge gehört, die ja negativ sind. Aber wir haben auch viele Dinge heute gehört, wo wir uns freuen dürfen. Wo du schon damals im Alten Testament als der Messias verheißen wurdest. Wo du dann gekommen bist, ganz konkret in diese Welt, als Kind in der Krippe. Aber eben dann auch als derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, der für uns die Erlösung vollbracht hat und der Frieden dadurch geschaffen hat, der den Kriegszustand, der herrschte, aufgelöst hat. Herr, du bist die einzige Lösung. Du warst die einzige Lösung für dieses Problem und du bist auch in einem Alltagsproblem die Lösung. Du kannst jedes Problem lösen. Wir wollen es dir überlassen. Wir wollen dir die Dinge unseres Lebens auch hinlegen und dich darum bitten, Herr, handle du. Herr, und danke, dass wir aber auch wissen dürfen, ja, das Schönste kommt noch. Das Beste steht uns noch bevor. Das Hochzeitsmahl im Himmel bei dir in wunderbarer Vereinigung, in Frieden und Harmonie, in Zustand, den wir nie schaffen können, aber den du für uns geschaffen hast. Und mach uns bereit. Lass uns in einer Erwartungshaltung leben, dass du wiederkommst und dass wir wirklich auch unsere Lichter brennen lassen und dass wir dieses Licht auch an andere Menschen, gerade in dieser Weihnachtszeit, weitergeben können. Gib dazu deinen Segen und deine Gnade. Amen.